Hallo und herzlich willkommen zu Reingehen, dem Podcast der Wochentaz. Ich freue mich, dass wir hier sind. Wir besprechen hier jede Woche zwei Geschichten aus unserer aktuellen Ausgabe mit den Autorinnen zusammen. Und ganz neu ist, dass wir das heute live machen. Deshalb sitzen wir auch gemeinsam auf der Bühne. Normalerweise sind wir immer getrennt voneinander zu hören. Ich freue mich, dass wir es jetzt gemeinsam machen. Ich bin Sophie Fichtner, ich bin Redakteurin im Ressort Reportage und Recherche.
Ich bin Stefan Hunglinger und bin Redakteur im Politikteam der Wochentaz.
Heute soll es um den weltweit ersten Super-GAU gehen. Denn vor 40 Jahren, am 26. April 1986, kam es in Tschernobyl zu einer Reaktorkatastrophe. Und deshalb sprechen wir heute darüber und widmen diese Folge diesem Thema. Wir sprechen einmal über die Kinder von Tschernobyl und es soll auch um die Zukunft der Atomkraft gehen. Deshalb bitte ich jetzt als allererstes Jens Uthoff zu uns auf die Bühne. Hi Jens, schön, dass du da bist.
Hi, hi.
Jens Uthoff ist Redakteur im Gesellschaftsteil der Wochentaz und du schreibst auch häufiger über die Politik und Geschichte Osteuropas, sowie auch in dieser Ausgabe. Als allererstes aber die Frage, erinnerst du dich an diesen Tag, an dem es in Tschernobyl zu der Reaktorkatastrophe kam? Du warst damals 8. Wie hast du das mitbekommen?
An den Tag genau erinnere ich mich natürlich nicht, aber ich erinnere mich so ein bisschen an das Gefühl, was damals da war. Also es war, glaube ich, für meine Generation, wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, die erste riesengroße Zäsur. Also als Kind hat man das natürlich irgendwie anders wahrgenommen, hat dann eher gemerkt, irgendwas stimmt nicht, was gestern noch gegolten hat, gilt heute nicht mehr. Man soll irgendwie darauf achten, dass man keine Milchprodukte mehr isst, keinen Salat oder muss aufpassen, welchen, wenn man im Sand wühlt und sowas alles. So war das als Kind. Genau, und ja, ich glaube, es war einfach so ein Gefühl eher, dass man gesehen hat, irgendwie, irgendwas stimmt nicht mehr. Und bei der Corona-Zeit wurden dann ja auch viel Parallelen gezogen zu Tschernobyl und das konnte ich schon auch nachvollziehen. Ich glaube, für Kinder dann vielleicht, die jetzt während der Corona-Zeit aufgewachsen sind, das war vielleicht so ähnlich, glaube ich.
Jens, Sophie hat jetzt von Tschernobyl gesprochen und auch auf der aktuellen Wochentaz schreiben wir Tschernobyl, also mit O statt E. Warum machen wir das und wie findest du diese ungewöhnliche Schreibweise, für uns ungewöhnliche?
Ja, also für uns ist sie erstmal ungewöhnlich noch. Man muss aber auch dazu sagen, die Schreibweise Tschernobyl haben durchaus so Organisationen wie Greenpeace oder sowas, Organisationen, die sich mit Osteuropa beschäftigen, nutzen die schon länger. Ich glaube, wir sind nur jetzt das einzige oder erste Medium, das diese Schreibweise benutzt. Ja, also wir machen ja eine Transliteration aus dem Ukrainischen, auch bei Ortsnamen wie Kiew jetzt, versuchen uns da an dieser Schreibweise zu orientieren oder an der Transliteration aus dem Ukrainischen. Und
warum machen wir das?
Ja, also ehrlich gesagt frage ich mich manchmal eher, warum machen wir das nicht schon viel länger? So, ich glaube, um zu signalisieren, also als politisches Signal, um zu signalisieren, wir sehen euch nicht nur irgendwie als eins von vielen osteuropäischen oder vor allem postsowjetischen Ländern, sondern wir sehen euch als eigenständigen Staat mit eigenständiger Sprache. Da ist dieses Signal einfach sehr wichtig und genauso ist es, glaube ich, bei Tschernobyl.
In der jetzigen Ausgabe hast du zusammen mit Gabi Koldewey zu den sogenannten Verschickungskindern recherchiert. Die wurden aus Belarus in viele europäische Länder geschickt, damit sie wenigstens für ein paar Wochen vor diesen verseuchten Gebieten, aus denen rausgeholt werden und sich davon erholen können. Wie kam es zu diesem Austausch, zu diesem System?
Ja, hat eine lange Geschichte. Also man muss erstmal wissen, dass das alles eigentlich auf politischen Druck natürlich erst in den Ländern auch entstanden ist. Also nach 1986 war die Informationspolitik in der Sowjetunion und in Belarus natürlich auch, sagen wir mal, suboptimal. Und es ist damals erstmal eine Bewegung entstanden, zum Beispiel, dass belarussische und ukrainische Eltern eingefordert haben, ey, die Gesundheit unserer Kinder ist besorgniserregend. Wir müssen was tun, so. Und dann hat sich im Laufe der Jahre ist dieser politische Druck so groß geworden, dass es in der Politik auch angekommen ist, auch in Belarus und der Ukraine, wo es dann irgendwann in der Mitte der 90er, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, sogar dann einen staatlichen Anspruch auf Erholungsaufenthalt gab. Und es sind dann sozusagen auf beiden Seiten im Osten und Westen Stiftungen entstanden. Also in Belarus gab es zum Beispiel eine ganz große Stiftung, die hieß den Kindern von Tschernobyl, also übersetzt. Die hat sich darum gekümmert, in Kooperation mit den westlichen Initiativen, also in Deutschland zum Beispiel sind bis zu 2000 Tschernobyl-Hilfsvereine in den 90ern entstanden. Die im Austausch haben dann dafür gesorgt, dass die Kinder verteilt werden. Genau.
Ihr habt Volja Hapejew getroffen. Kannst du uns einmal sagen, wer ist diese Frau und wohin wurde sie verschickt als Kind?
Volja Hapejewa.
Oh, Entschuldigung.
Ja. Genau, Volja Hapejewa ist eine belarussische Schriftstellerin. Sie ist eigentlich auch inzwischen recht bekannt. Also die hat einige Preise bekommen auch. Hat diesen Roman Camel Travel, wo es auch schon so um ihr Aufwachsen in Belarus ging. Da kommt auch Tschernobyl vor. Sie hat jetzt kürzlich noch mal ein Buch veröffentlicht. Wörterbuch einer Nomadin. Genau, da kommt nämlich auch noch mal Tschernobyl vor. Also sie ist heute eine anerkannte Schriftstellerin, lebt in Deutschland, ist im Exil, weil sie 2020 auch an den Protesten gegen Lukaschenka teilgenommen hat und dann fliehen musste. Ja, als Kind hat sie in Minsk gelebt bei ihren Eltern, aber war in den Sommermonaten immer bei ihren Großeltern, die eben in dem Gebiet Gomel gelebt haben. Dann war sie da monatelang und das war ja eins der am schwersten getroffenen Gebiete. Also es war hochgradig verseucht. Und da ist sie einfach immer weiter auch hingefahren. Also nach Tschernobyl 1988, sie ist immer weiter dahin gefahren. Also sie hat dann am Ende auch Glück gehabt, dass sie nichts abgekriegt hat, dass sie überlebt hat, muss man sagen. Lange Rede. Sie ist nach Schneverding in Niedersachsen, beziehungsweise in den Ortsteil da gekommen zu einer Familie, die 2 Kinder, glaube ich, aufgenommen hat. Da war die Tschernobylhilfe einfach sehr aktiv in Schneverding. Die haben da allein in diesem kleinen Dorf, wo sie war, sind, glaube ich, 6, 7 Kinder aufgenommen worden und das war irgendwie so ein Dorf von 500 Einwohnern oder so.
Wie alt war sie damals und was hat sie dir erzählt? Wie war das für sie als Kind, quasi in ein wirklich fremdes Land zu kommen, fremde Sprache und so weiter? Wie hat sie das geschildert?
Sie hat aus heutiger Perspektive, hat sie gesagt, hat sie sehr, sehr viele positive Erinnerungen an diese Zeit, weil es irgendwie ein Fenster geöffnet hat in eine ganz andere Welt. Also die hat dann irgendwie erzählt, dass sie wirklich geflasht war, als sie dann solche normalen Schwimmbäder gesehen hat, also die oder für uns normale Schwimmbäder mit, wo es Abenteuerrutschen und sowas gab. Und in Belarus war es einfach eine krass schwierige Zeit, ne? Also das war die Sowjetunion war kurz davor verfallen und zerfallen, genau. Und von daher war das für sie eye-opening so ein bisschen. So hat sie mir es im Nachhinein geschildert, aber ich habe dann ja auch mit dem Teil der Familie, der noch lebt da in Schneverding gesprochen, auch mit der Organisatorin in Schneverding. Und ja, also die war erstmal schüchtern und irritiert, als sie da ankam, haben die gesagt. Aber sie hat sich dann relativ gut eingefügt und hat dadurch dann auch ein bisschen Deutsch gelernt, weil sie ja mehrmals da war. Also sie war mehrmals 4 Wochen im Sommer da. Und gleichzeitig war es natürlich so, also es ist ein ganzer Flieger dann aus Belarus mit Kindern gekommen, die wurden verteilt und so und die haben natürlich dann auch immer wieder dann auch Sachen zusammen gemacht. Also die sind in diese Gastfamilien verteilt worden, aber sie haben sich dann auch immer wieder getroffen und da konnten sie sich dann ja auch mit den Kindern auf ihrer eigenen Sprache verständigen.
Damals wurden über 1 Million Kinder verschickt. Die haben dann irgendwie im Sommer hier Dinge erlebt und wahrscheinlich auch einen Teil der Kultur mit zurück nach Hause gebracht, als sie dann wiederkam. Was hatte dieser interkulturelle Austausch dann damals vielleicht auch für Auswirkungen?
Ich glaube, man kann so einige langfristige Auswirkungen sehen. Also Italien war ja zum Beispiel ein Land, was wirklich mit Abstand die meisten Verschickungskinder aufgenommen hat, was man vielleicht auch erstmal so ein bisschen überraschend findet und ach ja.
Ja, habe ich mich auch gewundert.
Also auch, dass diese Verbindung Belarus-Italien ja wirklich stark sein muss immer noch, wusste ich nicht. Die haben irgendwie 600.000 Kinder sollen die insgesamt aufgenommen haben, beziehungsweise die waren die da zu den Erholungsaufenthalten. Und naja, man kann dann sehen, so es gab dann langfristig solche Auswirkungen wie, dass es in Belarus ein Jahr der italienischen Kultur gab, dass es da eine Initiative für Green Economy gab, die Italiener und Belarusen zusammen organisiert haben. Ja, und genauso, was den deutsch-belarusischen Austausch angeht, also viele Familien einfach sind ja auch dann da hingefahren, sind in die Familien der anderen, also viele Familien von hier sind in die belarussischen Familien gefahren, haben die besucht da. Und so private Verbindungen, glaube ich, das schafft nochmal eine ganz andere, das ist, hat ein anderes Level, als wenn die jetzt in Gruppenreisen irgendwo hingeschickt werden, weil die Familien sich eben gegenseitig kennenlernen. Genau.
So ein Verständnis füreinander wahrscheinlich, was da geschaffen wird.
Genau, auf jeden Fall, ja. Mhm.
Was ich aber auch überraschend fand, dass die Eltern aus der Ukraine, aus Belarus überhaupt ihre Kinder, vor allem auch so viele nach Deutschland gegeben haben. Der Nationalsozialismus war keine 50 Jahre her und dann waren die Kinder plötzlich alleine da in den Familien hier. Andererseits fand ich es aber auch total beeindruckend zu lesen, wie das Engagement war und dass so viele Familien gesagt haben, ja klar, wir nehmen jetzt ein Kind auf, was wir überhaupt nicht kennen oder vielleicht mehrere sogar, diese Familie aus Schneeberding, die hatten 2 Kinder, dann verbringt man den ganzen Sommer mit diesem Kind. Woher, glaubst du, kam dieses Engagement?
Ich habe für die Recherche vor allem in diesem wunderbaren Buch Melanie Arndt, Tschernobyl-Kinder, viel gelesen, habe ja auch mit der Autorin gesprochen. Wird mir sozusagen, ich, weil sie da auch viel, viel tiefer drin ist, auch die Erklärung, die sie so hatte, fand ich interessant. Und ich glaube, das sind immer nicht so letztgültige Erklärungen, natürlich nicht für sowas. Aber sie meinte, das war halt ein besonderer historischer Augenblick, dass man eine Gleichzeitigkeit hatte von hier zerfällt ein System, wie es eben schon sagte, also die Sowjetunion war wirklich krass im Zerfall. Dann kam der Fall des Eisernen Vorhangs. Dann war die Möglichkeit dieses Austauschs da. Und durch diesen besonderen historischen Moment hat, so hat sie sich zumindest erklärt, hat sich auch ein bisschen so eine vielleicht intrinsische Motivation bei den Gastfamilien und sowas hat es gegeben, dass man auf einmal so einen Schwung hatte, jetzt kann irgendwie sich was ändern. So. Also ich glaube, es hat auch viel mit dem Fall des Eisernen Vorhangs zu tun.
Jetzt hast du es schon ein bisschen angedeutet, in Italien wirkt das bis heute nach, dieser Austausch. Kann man das für Deutschland auch sagen? Hat das hier noch anhaltende Nachfolgen, Nachwirkungen?
Naja, also ja. Es gibt zum einen existieren diese Vereine ja zum Teil noch. Also wie viele jetzt genau noch existieren, wusste die Autorin zum Beispiel auch nicht, konnte ich auch nicht rausfinden. Aber sie existieren ja vielerorts noch, eben auch da in Schneverding. Ich glaube, es gibt so ein paar Effekte, das hat sie auch die Expertin da gesagt, dass es so der Generationenwechsel nicht so richtig gelingt in diesen Tschernobyl-Vereinen jetzt so, dass man das noch weitermacht und so, weil es gibt immer noch bedürftige Kinder oder Kindeskinder jetzt, die von so einem Erholungsaufenthalt wirklich profitieren könnten. Und nach Corona ist das aber anscheinend ziemlich wenig oder gibt es so gut wie gar nicht mehr. In den 10er Jahren sind noch viele gekommen. Also das erstmal zu den Vereinen und die Effekte. Ja, ich glaube, viele sind dann aber doch, also es sind ja nicht nur aus Belarus, sondern auch aus der Ukraine viele Kinder gekommen und viele sind in die Ukraine-Hilfe gegangen dann 2022, als der Krieg losging. Und ich könnte mir vorstellen, dass das genau, also da haben schon viele, die einfach Erfahrung mit der ukrainischen Kultur hatten, beziehungsweise die ukrainische Kinder damals aufgenommen haben, die haben ja ein ganz anderes Verhältnis zur Ukraine gehabt als viele andere sicherlich. Und dass man dann sofort sagt, jetzt helfe ich auch, wenn so ein Angriffskrieg losgeht, das ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Das sind so Effekte, glaube ich.
Danke, Jens, dass du uns erzählt hast von deiner Recherche. Ich habe viel gelernt. Ich wusste gar nicht, dass so viele Kinder damals dann verschickt wurden, um sich hier zu erholen. Und ja, danke, dass du auch so früh aufgestanden bist und hier zu uns gekommen bist.
Ja.
Vielen Dank, Jens.
Große Opfer gebracht. Vielen Dank euch beiden.
Ja, und die treuen HörerInnen von Rheingehen wissen, was jetzt ansteht. Das Gesellschaftsteam der Wochentaz hat da etwas vorbereitet.
Das Ding der Woche.
Und das wollen wir heute live besprechen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mitmachen würde beim Ding der Woche. Gibt es denn Freiwillige hier im Publikum? Sonst können wir auch zusammen helfen.
Traut sich jemand oder muss ich? Ich weiß selbst nicht, was in dem Briefumschlag drin ist.
Könnte mir denn jemand helfen, das Ding der Woche auszupacken zumindest? Das wäre schon mein erster Schritt. Können Sie vielleicht mithelfen und überlegen, was da zu sehen ist?
Ah ja, das ist der humanoide Roboter, der beim Halbmarathon in Peking mitläuft und der gewonnen hat.
Exakt, sehr gut. Dieser Roboter hat beim Halbmarathon, wie schnell ist er gelaufen? Ich glaube 48 Minuten 19 Sekunden und damit den menschlichen Weltrekord gebrochen. Und dann haben wir jetzt die ganze Woche ja darüber diskutiert. Irgendwie wieder mal hat die Maschine den Menschen überholt. Und das Gesellschaftsteam war der Meinung, die Aufregung ist ein bisschen übertrieben, weil ein Auto ist zum Beispiel auch einfach schneller als der Mensch. Wir können eigentlich ganz beruhigt sein.
Wie der läuft, das sieht ja schon noch ein bisschen merkwürdig aus. Also, und einer ist ja auch umgefallen und in ein paar Stücke zerbrochen. Also das.
Vielen Dank.
Das muss ich mir nochmal angucken. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Aber wie gemein, dann überholt so ein Roboter ihn einfach.
Ja, wir sind ja auch schon zusammen Halbmarathon gelaufen. Sophie, kannst du dich erinnern, wie schnell du warst?
Als wir zusammen gelaufen sind, ich glaube 2:16. Also, nee, kann es sein? Zwei? Ach. Ja.
Oh naja. Gott. Ich glaube 2:16 und 2:08.
Abgeschlagen, also mehr, weit hinterm
viel
Roboter.
Viel mehr als doppelt so viel, wie der Roboter gebraucht hat.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der taz Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/auslandsrecherche.
Ja, dann kommen wir zu unserer zweiten Geschichte und dafür bitte ich Jonas Waag auf die Podcastbühne. Hallo Jonas.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo.
Jonas, du arbeitest im Ressort Wirtschaft um Umwelt der taz und bist da unser Experte für alles, was das Klima angeht und Klimapolitik angeht. Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch.
Wir haben gerade eindrücklich gehört, Tschernobyl hat vor 40 Jahren der Welt die Gefahren der Atomkraft, auch der zivilen Atomkraft, vor Augen geführt. Und damals konnte man noch sagen, ja, die Sowjets, die kriegen das halt nicht so richtig hin, Atomkraft sicher einzuhegen. Aber vor 15 Jahren hat Fukushima uns gezeigt, dass auch im Kapitalismus das alles gar nicht so easy ist. Und die CDU-Kanzlerin Angela Merkel, wir erinnern uns alle, änderte damals schnell dann die Haltung der Bundesregierung und hat den Ausstieg wieder, wie sagt man, das war der Ausstieg vom Ausstieg, der Atomkraft.
Der Wiederausstieg ist, glaube ich.
Der Wiederausstieg. Ja. Jetzt ist die Lage aber schon wieder eine andere und aus der Partei von Angela Merkel melden sich Stimmen zu Wort, die sagen, das war ein strategischer Fehler, damals wegzukommen von der Atomkraft. Wer meldet sich da gerade zu Wort?
Also dieses strategischer Fehlerzitat, das ist von Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, die ich sonst für relativ vernünftig halte, ehrlich gesagt. Aber auch die Unvernünftigen in der Union, also Katharina Reiche natürlich an erster Stelle, Jens Spahn, Markus Söder, die sind auch alle dafür, dass wir jetzt den... Was ist, ist es dann der Wiederausstieg oder der Wiedereinstieg? Jedenfalls möchten die Rückkehr, wünschen sie sich, zur Atomkraft, auch in Deutschland.
Nach Fukushima herrschte ja eine Angst vor Atomkraft. Deshalb kam es überhaupt auch dazu, dass wir dann plötzlich ausgestiegen sind oder es planten. Jetzt hat man nicht mehr das Gefühl, dass es noch so eine Angst gibt, die ist verflogen. Ist denn, sind Atomkraftwerke heute sicherer als damals?
Also das Ding ist, also die Atomkraftwerke selbst, also so das Konzept Atomkraftwerk, das Gebäude an sich, das war damals auch genauso sicher wie, also es ist jetzt nicht sicherer geworden, aber das war damals auch schon sehr sicher. Das kann man unter anderem daran merken, dass es ein Atomkraftwerk in Japan gab, Onogawa. Das war näher an dem Epizentrum von dem Erdbeben. Der Tsunami, der ja dafür gesorgt hat, dass Fukushima, dass dann dieser Reaktorblock da hochgegangen ist, der war höher in diesem anderen Atomkraftwerk und da ist nichts passiert. Weil die alle Sicherheitsprotokolle eingehalten haben, weil die oft genug die Überprüfung gemacht haben, weil die alles ganz ordnungsgemäß, als dieses Erdbeben passiert ist, runtergefahren haben und so weiter. Und da ist wirklich, also das war gar kein Problem. Das heißt, selbst bei so einem wirklich unheimlich unwahrscheinlichen Ereignis wie diesem Erdbeben und diesem Tsunami muss nichts schiefgehen, rein von der Technik her. Das Problem ist immer, wenn aus verschiedenen, und das können dann plansozialistische oder kapitalistische oder ich weiß auch nicht, ob man das so komplett ideologisch begründen muss, Gründe sein, wenn sich die BetreiberInnen dieses Atomkraftwerks nicht an die Sicherheitsvorgaben halten. Und so eine Sicherheitskultur, haben die das genannt, in dem Abschlussbericht, in dem japanischen, zu dem Fukushima-Desaster. Wenn diese Sicherheitskultur unterschätzt wird, dann kann auch so ein Super-GAU wieder passieren. Man muss halt auch, also so wie ich möchte, also ja, das wird glaube ich noch deutlich, ich bin kein Atomkraft-Fan, aber es ist schon auch interessant, dass wir so doll sehen, wie Leute an Atomkraft, also an wegen Atomkatastrophen sterben. Also jetzt Tschernobyl zum Beispiel, es ging glaube ich die Schätzung von so normal, also 4000 Leuten aus. Fukushima soll nur eine Person gestorben sein an der Strahlung im Zusammenhang mit der Katastrophe. Und es sterben wirklich deutlich mehr Menschen pro Jahr an der Luftverschmutzung infolge von Kohleverstromung als so über den Zeitraum, den wir jetzt schon Atomkraft nutzen, an so, ja, an Atomkraftwerkkatastrophen. Das fühlt sich nur nicht so an.
Da sind wir schon bei einem der Argumente, die jetzt angeführt werden in dieser neuen Atomkraftdebatte. Ursula von der Leyen hast du auch schon angesprochen, die spricht ja von einer bezahlbaren Quelle emissionsarmer Energie. Und damit liegt sie ja nicht ganz falsch, oder?
Nee, genau. Also das hat mich auch überrascht. Ich habe mit jemandem vom Öko-Institut gesprochen für den Artikel. Das Öko-Institut wurde, wenn ich mich richtig, also nicht, dass ich dabei gewesen wäre, aber wurde damals gegründet unter anderem mit der Idee, dass man ein Institut braucht, ein Energieinstitut, das gegen Atomkraft ist, weil die anderen Energieinstitute sehr nah an den entsprechenden Unternehmen waren. Das heißt, da ist jetzt niemand Atomkraftfreund, und der Experte, mit dem ich da gesprochen habe, der meinte aber, die sind gerade dabei, also die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, aber die haben nochmal eine Studie angestellt, wie viele Emissionen denn bei der Verstromung bei der Atomstromerzeugung entstehen. Also inklusive, man muss das Uran ausgraben, man muss das zu Brennstoff verarbeiten, man muss es transportieren zum Atomkraftwerk, dann muss man den Atommüll irgendwie loswerden, man braucht so ein bisschen Strom, um so ein Atomkraftwerk erst zu betreiben. Also das macht nicht alles seinen Strom selbst, sondern man muss das auch anschmeißen. Und wenn man das alles mit einberechnet, dann ist Atomstrom nicht wirklich doll klimaschädlicher als Wind- oder Sonnenkraft und halt deutlich, 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 deutlich besser fürs Klima als Kohle, Gas oder Öl zu verbrennen.
Okay, die Sicherheitsfragen haben wir schon besprochen, aber es gibt doch ein Problem. Du hast schon gesagt, du bist jetzt kein Freund der Atomenergie. Warum ist das so?
Also wenn Ursula von der Leyen sagt, es geht um bezahlbare Quelle von Energie, das ist halt Quatsch. Also ich meine, bezahlbar ist natürlich alles, wenn wir das Geld dafür auf den Tisch legen. Aber ob man jetzt unbedingt für Atomkraft zahlen sollte, das steht auf einem anderen Blatt, weil die Alternativen einfach viel billiger sind. Also wir sind ziemlich gut darin geworden, oder also chinesische Ingenieure sind ziemlich gut darin geworden, Solarpaneele zu entwickeln, die überall funktionieren, die man sich überall hinsetzen kann. Wir können ziemlich gut irgendwelche Windparks bauen oder einzelne Windräder aufstellen. Und das ist alles viel, viel, viel billiger. Es gibt dann immer so dieses Argument, ja, aber Atomstrom kostet dann irgendwie nur so 10 Euro pro Megawattstunde oder so. Das ist ziemlich wenig. Und das stimmt auch, aber dafür muss man so ein bisschen verstehen, wie der Strommarkt funktioniert. Ich hoffe, niemand im Raum weiß, wie der Strommarkt funktioniert, weil wird mich gleich irgendjemand berichtigen. Aber wenn man Strom verkaufen will, dann muss man ja eigentlich nur bezahlen, was man so einkaufen muss, um seinen Strom zu erzeugen, um so diese nächste Kilowattstunde zu bezahlen. Weil alles andere bezahlt man ja sowieso. Das heißt, so, um so einen Strom einzuspeisen, braucht man eigentlich nur als Atomkraftwerk zu bezahlen, wie viel der Brennstoff kostet, den man da reinhaut, die Hilfsenergie, das Wasser und so ein paar Chemikalien, die man braucht, um so die nächste Kilowattstunde Strom zu erzeugen. Das sind diese 10 Euro pro Megawattstunde, von denen man manchmal redet. Da sind aber diese ganzen Sachen wie: in so einem Atomkraftwerk arbeiten mehrere hundert Leute. Die sind davon noch nicht bezahlt. Man muss Ersatzteile besorgen und davon auch ziemlich viele, weil man wegen hoher Sicherheitsanforderungen ständig irgendwas austauschen muss. Und darüber freuen wir uns alle. Und man muss halt irgendwann abbezahlen, dass man dieses Atomkraftwerk dahin gebaut hat. Und das ist halt komplett durchgedreht und wahnsinnig teuer. Und wenn man diese ganzen Kosten damit reinnimmt, damit sich so ein Atomkraftwerk rentiert, also nicht nur, damit es Strom einspeisen kann, sondern damit es wirklich Geld macht oder sich wenigstens erstmal lohnt, das ist dann so 11 bis 14 Mal so viel Geld pro Megawattstunde, das man da reinholen müsste, damit sich das lohnt. Und das, ja, passiert nicht so oft.
Das heißt, die Kosten, die sprechen dagegen, aber es gibt ja schon einen entscheidenden Vorteil, dass es immer verfügbar ist. Also wenn kein Wind weht, wenn die Sonne nicht scheint, dann können wir trotzdem Atomkraft kriegen, oder?
Ja, voll. Und das ist natürlich das, was man auch so Schönes über Kohlekraftwerke sagen kann. Die sind natürlich genauso nützlich auf die Weise. Also wir stellen ja gerade vernünftigerweise unser Energiesystem darauf um, dass wir uns nicht mehr damit selbst umbringen, indem wir die Erde erhitzen. Und das macht man am besten mit Solar und Wind. und du hast eben schon gesagt, Solar und Wind sind nicht immer da. Das heißt, wir haben ein Stromsystem, in dem ständig irgendwie wir gucken müssen, wie wir Bedarf und Angebot oder Produktion so auf eine Linie bekommen. Und da kann man jetzt natürlich ganz toll finden, wenn Atomkraft da so eine Baseline gibt. Aber das Problem ist, dass wenn dann irgendwie im Sommer die Sonne auf alle schönen deutschen Solaranlagen knallt, aber deswegen Leute nicht plötzlich mehr Strom verbrauchen, muss man trotzdem Angebot und Nachfrage beim Strom auf einem Level halten. Ansonsten geht die Frequenz flöten und es passieren alles Mögliche, ganz viele schlimme Dinge. Weiterhin keine Strommarktexperten im Raum. Ansonsten wäre ich jetzt wieder niedergeschrien worden. Und dann müsste man also so ein Atomkraftwerk runterfahren, weil Solar und Wind billiger sind und im Strommarkt ist halt der Priorität, der billiger ist. Das macht ja auch Sinn. Das heißt, so ein Atomkraftwerk lohnt sich dann nicht mehr, dann muss man es runterfahren, weil Solar und Wind zu viel Strom produzieren. Atomkraftwerke sind aber wirklich nicht dafür gedacht, dass man sie ständig hoch und runter fährt. Das dauert, man kann die auch gar nicht auf Null fahren, weil dann ist das Ding erstmal eine Woche aus. Das will man ja auch nicht, weil irgendwann ist ja wieder Nacht oder Flaute oder so. Das heißt, man kann das höchstens auf 40% runterfahren und dann verbraucht, also kann es immer noch gut sein, dass an einem sonnenreichen Tag dann viel zu viel Strom im deutschen Stromnetz ist. Und dann muss man das halt irgendwie loswerden nach außen. Das haben wir zum Beispiel, als 22 die Atomkraftwerke verlängert wurden. Da wurde ein Drittel des Stroms, den diese Kraftwerke erzeugt haben, der wurde ins Ausland verkauft, weil das sich einfach in Deutschland nicht gelohnt hat. Wenn jetzt also alle wieder ihre Atomkraftwerke dahin stellen, dann können auch nicht alle im europäischen Stromnetz, also das ist so ein Stromverbund, können auch nicht alle ihren Atomstrom an alle anderen Länder verkaufen, weil die haben ja genau das gleiche Problem. Das heißt, mit diesem variablen Hoch-Runterfahren, weil wir haben zu viel Wind, zu viel Sonne, was heißt zu viel, ne? Wir können gar nicht zu viel haben, aber mehr als wir brauchen. Dafür sind diese Atomkraftwerke nicht gedacht. Dieses Hoch-Runterfahren ist auch nicht gut für die Teile, dann gehen die schneller kaputt, dann muss man die länger abschalten, um sie zu warten oder sie explodieren.
Dann wird es wieder teurer.
Ja, genau.
Was ist dann die Alternative für Flautezeiten, wenn es Atomkraftwerke nicht sind?
Erstmal ein paar Gaskraftwerke, das ist auch okay. Die lassen sich sehr schnell anschalten, sehr schnell abschalten. Die sind zugebaut. Nicht zu viele, weil die brauchen wir nicht so lang, weil wir gerade extrem gut darin werden, Batteriespeicher zu bauen. Dann kann man das einfach in halt so Batterien laden, wenn zu viel Sonne ist, zu viel Wind. Und die dann entladen. Die kann man dann auch noch dahin bauen, wo der Strom gebraucht wird. Dann belastet man das Netz nicht so sehr. Das ist auch toll. Manche Leute wollen auch Biomasse dafür nutzen. Das kann man jetzt mehr oder weniger sinnvoll finden, wegen Flächenverbrauch und solchen Geschichten. Ja, genau, das wären so bessere Alternativen.
Jetzt habe ich gestern die Meldung gelesen, dass die Ukraine pünktlich zum 40. Jahrestag plant, bestehende Atomkraftkapazitäten noch auszubauen über die nächsten Jahre. Und mir ist das richtig aufgestoßen. Und ich frage mich dann schon auch, sind wir, oder auch die Linken oder die Ökos, sind wir da einfach zu stur, um zu sehen, dass es das auch braucht? Oder ja, wie beurteilst du sowas?
Also ich finde, man sollte dazu in der Ukraine auch sagen, dass dieser Korruptionsskandal letzten Herbst, der Selenskyj da auch in Probleme gebracht hat, der ging aus von der Atomenergie, also von der Atomenergie, von der staatlichen Atomenergiefirma in der Ukraine. Also man darf die Lobbymacht von Atomkonzernen wirklich nicht unterschätzen. Und dann muss man in so einem Land wie der Ukraine haben die auch einfach wahnsinnig viel Geld und natürlich sind die da daran interessiert, dass ihr Geschäftsmodell weitergeführt wird. Das ist wie mit den Fossilen, auf eine Weise auch wie mit den Erneuerbaren, nur dass wir das besser finden. Und ja, also so auch in Deutschland war das halt ein riesiger, also als in den 70er, 80ern Atomkraft ausgebaut wurde, war das halt ein riesiger Lobbyerfolg für AEG und Siemens und so weiter, die Atomkraftwerke in Deutschland bauen konnten, wollten, damit sie die in alle Welt verkaufen können, weil das halt, also wenn du als Siemens nicht die Firma bist, die das Ding betreibt und irgendwie Geld damit machen muss, sondern nur die Firma ist, die das Ding gebaut hat und die dann halt einfach wahnsinnig viel Geld dafür bekommen hat, ja, dann musst du dich auch nicht dafür interessieren, wie problematisch Atomkraft ist, weil du hast ja deinen Job schon getan und das Geld dafür bekommen. Und deswegen, also so in Ländern, in denen es schon viele Atomkraftwerke gibt, gibt es halt eine strukturelle Macht von Atomkonzernen. Und ich kenne mich jetzt in der Ukraine und was die Lobbylandschaft da angeht, nicht gut aus. Aber deswegen finde ich nicht unplausibel, dass es da genauso ist. Wir haben in Frankreich genau das Gleiche. Die bauen jetzt weniger Wind und Sonne, damit sie grundlastfähige Atomkraftwerke einfach die ganze Zeit durchlaufen lassen können. Also ja, das ist einfach politische Ökonomie. So funktioniert Macht und Geld. Und
man muss dazu sagen, in der Ukraine wird auch die Erneuerbaren werden auch enorm ausgebaut und haben natürlich den Vorteil, dass sie dezentral sind und im Krieg natürlich unproblematischer als die Atomkraft.
Voll. Genau, ich weiß nicht, wie gut das Netz, das ukrainische Stromnetz geschützt ist. Das braucht man dann halt natürlich mehr und so, aber ja.
Vielen, vielen Dank, Jonas, dass du hier warst.
Ich freue mich sehr.
Ja, das war's auch schon mit Reingehen, dem Podcast der Wochentaz. Schön, dass ihr hier wart, uns zugehört habt und genau, ihr könnt in der nächsten Woche uns dann auch online hören. Den Podcast gibt's auf allen Podcast-Plattformen zu hören und wir freuen uns.
Wir freuen uns auch, wenn ihr euch die Wochentaz holt im Abo oder im Kiosk und wenn ihr uns online lest, da haben wir ja keine Bezahlschranke, freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt über Taz zahle ich. Das ist unser freiwilliges Bezahlsystem und ja, bye bye. Bis zum nächsten Mal.
Ich sag noch Danke, wie immer, an Daniel Fromm, der das jetzt alles gleich noch schneiden wird, damit es später dann noch online zu hören sein wird. Bis bald.
Tschüss.